Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keiner ist schlagerfrei und ich freue mich sehr. Es wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Show heute. Daniel Johnson ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallöchen, vielen Dank, dass ich da sein
kann. Schön, dass du überhaupt auch zu uns gekommen bist. Man kann ja mal die Leute so ein bisschen mit ins Boot holen. Daniel hat sich verspätet. War auch schon eine krasse Viertelstunde. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, was da los war heute?
Was da los war, ist, dass ich einfach nicht so gut im Timing bin und dann dachte, gut, jetzt hast du noch eine Stunde. Dann war es noch eine halbe Stunde. Ja. Dann habe ich aufgegeben, mit den Öffis zu kommen und dachte, ich rufe mir einen Uber.
Ja.
Und dann stand ich im Stau.
Das war noch nicht alles. Das war noch nicht die ganze Story.
Nee, ich bin in den Uber eingestiegen und es roch wirklich sehr stark nach Benzin. Und dann hatte ich eigentlich eine halbe Stunde Todesangst. Aber ich bin hier.
Weil du dachtest, das Auto fliegt in die Luft.
Ja, ich habe erstmal gegoogelt. Sollte man übrigens nie tun.
Ja. Was hat dir Google gesagt?
Sofort rechts ranfahren, bitte aussteigen, das ist gefährlich.
Hast du den Taxifahrer, Uberfahrer darauf hingewiesen?
Nee, weil ich dann irgendwie doch so blockiert bin bei sowas. Ja. Ich sag dann nichts. Ich sag auch beim Friseur nichts, wenn das Wasser zu kalt ist
oder sehr zu angenehm. Heiß. Ja, ja, sehr angenehm. Ja, auch gar nicht aufdringlich, ne?
Nee, überhaupt nicht, aber dann irgendwie auch nicht so.
Heute darfst du volles Rohr aufdringlich sein in dieser Show. Du, hier steht ja alles frei. Bevor wir loslegen, ich dachte mir erstmal so ein bisschen entspannt reinkommen. Guck mal, hier gibt's so eine Kiste mit so ein paar vorgefertigten Fragen. Ah. Nimm doch gleich mal die obere. Ist jetzt nicht so, dass ich die extra für dich ausgewählt hätte.
Nee, natürlich nicht.
Bitteschön. Was steht denn da drauf? Was steht denn da drauf, Daniel?
Ich kann gar nicht lesen.
Ja, sag mal bitte.
Welchen Fetisch hast du?
Oh, das ist krass, was du dir da für eine Frage ziehst.
Das ist ja überhaupt nicht geplant.
Ja.
Ah, und das muss ich jetzt beantworten.
Das ist die Frage, die du gezogen hast, nicht?
Ist das hier so ein Podcast, worüber man, wo man über solche Sachen auch spricht, ja?
Ich finde, wir sollten frei sein mit allen Gedanken.
Ja, kannst du gern schon aber. Ja, also ein Fetisch, den ich habe, ist,
ist unangenehm jetzt für dich.
Das ist unangenehm, ja. Vor allem, ich überlege mir, welchen von den ganzen ich jetzt mit euch teilen kann.
Da gibt's ja eine ganze Reihe.
Da gibt's eine ganze Reihe, also kein Fetisch-Shaming bitte da draußen.
Ja.
Aber prinzipiell finde ich es ganz gut, wenn ich auch mal die Kontrolle abgeben kann.
Die Kontrolle abgeben.
Denn ich bin eigentlich ein sehr kontrolllastiger Mensch, was meine Arbeit angeht und auch im Privaten.
Also sprichst jetzt eher vom Alltag.
Genau.
Aha.
Und wenn ich dann einfach mal die Kontrolle abgeben kann, das finde ich ganz gut.
Das ist ein gutes Gefühl.
Was ist denn dein Fetisch?
Lass uns mal darüber reden, lieber Daniel. Du bist ja heute hier in der Folge von Keiner ist schlagerfrei zu Gast. Und eigentlich starten wir den Podcast immer mit der Frage, wann hast du gemerkt, dass du nicht schlagerfrei bist?
Auf einem Kreuzfahrtschiff habe ich das gemerkt.
Oha.
Also Schlager war immer schon in meinem Kosmos.
Aber da warst du doch eigentlich schon voll drin in Musik und sowas,
oder? Da war ich auch schon voll drin in Musik, aber ich habe noch nicht selber auf Deutsch geschrieben und ich habe noch nicht wirklich viel Schlager performt.
Ja.
Ich habe schon Schlager gehört, weil ich komme ja aus Paderborn und da ist es so die
Weltstadt
Regel.
Weltstadt.
Es war schade, dass ich da nicht mehr lebe.
Ja, denke ich mir.
Ja, das dachtest du dir, ne?
Ja.
Und da hat man mit 14 einen Standardkurs belegt und da hat man natürlich dann auch schon Discofox getanzt.
Mhm.
Das heißt, Schlager war schon so in meinem Kosmos, aber ich wäre niemals drauf gekommen, Schlager zu machen oder zu singen.
Mhm.
Und dann war ich auf dem Kreuzfahrtschiff und sollte an einem Abend einen Discofox-Marathon veranstalten.
Mhm.
Also habe ich mir mit Kevin Neon damals übrigens zusammen,
wir waren
als Duo auf AIDA und er war quasi der DJ und ich war dann der Sänger und dann haben wir uns so ein Discofox-Schlager-Medley überlegt und Discofox-Marathon heißt ja so lange, bis das letzte Pärchen noch auf der Tanzfläche ist und dann haben wir da wirklich fast 2 Stunden irgendwie durchgespielt und das hat was mit mir gemacht. Also das hat mir so viel Spaß gemacht, dass wir das dann jede Woche gemacht haben und ich dann auch langsam angefangen habe, auf Deutsch selber Texte zu schreiben.
Mhm.
Und seitdem, also ich glaube so ungefähr 2017 war das.
Ja, noch gar nicht so lange her.
Nee.
Das ist Wahnsinn.
Nee.
Du bist ja begnadeter Tänzer, hast ja hier bei Radio Paloma auch schon mal uns so einen kleinen Tanzkurs gegeben.
Mhm.
Ich glaube, ich war da derjenige, der da wirklich durchgefallen ist. Würdest du das auch so sagen?
Nein.
Nee, das ist aber
sehr viel Druck.
Ich sehe es deinem Gesicht an, dass ich wirklich richtig beschissen gewesen
bin.
Das
stimmt überhaupt
nicht. Und ich würde
das
so unterstreichen.
Es ist nicht leicht, du als Hahn im Korb, das ist ja nicht.
Also vor allem auch mit der Nora, das ist ja auch.
Naja, es funktioniert ja so, also eine Person Person führt und eine wird geführt. Ja. Und die Nora ist eine sehr selbstbestimmte, emanzipierte
Nora
Frau.
Hat
und das
mich
finden
geführt.
Wir auch sehr gut. Ja. Aber ich glaube, Nora hat dich geführt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast die Weltstadt Paderborn erlebt, angekündigt. Paderborn, ich bin einmal da gewesen, weil ich auf dem Flughafen gewesen bin. Toller Flughafen.
Ja.
Du hast ja quasi mit Musik seit deiner Kindheit zu tun. Dein Vater, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist Sänger gewesen. Oder ist es...
Immer? Nee, also er hat privat, er ist auch mit S Soldat, okay. War er.
Naheliegend.
Fast das gleiche, ja. Und er hat privat immer sehr gerne okay. gesungen. Und er wäre, glaube ich, gerne Sänger geworden.
Deine Mutter ist Tänzerin?
Ja.
Und also du hast es quasi ja schon, kriegt man das in seinen Genen irgendwie dann auch mit, oder?
Schon und zumindest auch die Bereitschaft meiner Eltern, der Option gegenüber, dass ich das vielleicht auch selber mal machen möchte. Also da war von Anfang an wirklich kein Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, sondern es war eher so, hey, wenn du das machen möchtest, dann unterstützen wir dich, was auch nicht selbstverständlich ist.
2017 kam dann der Entschluss oder ich sag mal Geständnis hier zum Schlager zu stehen und mehr Schlager zu machen. Was war es denn vorher? Wolltest du da in eine andere Richtung gehen oder wolltest du eher dich mit der... Oder wolltest du mehr tanzen oder in die Musical-Richtung gehen?
Also ich bin zuerst in die Musical-Richtung gegangen, weil als Kind, das gerne singt und tanzt und man sich überlegt, okay, wie kann ich das denn in einem Beruf alles in einem verbinden, da ist die Idee des Musicals halt naheliegend. Weil klar, ich habe Popstars geguckt und Deutschland sucht den Superstar und diese ganzen Sendungen und man hat seine Idole und... Aber das ist ja nichts, was man irgendwie erlernen kann. Da gehört ja auch ganz viel Glück dazu. Und ich wollte halt unbedingt einen Beruf erlernen. Mhm. Und dann kam meine Mutter mit so einem Musical-Workshop, den sie mir geschenkt hat zu Weihnachten. Sie hat gesagt, hey, check das doch mal ab. Vielleicht gefällt dir das ja, weil da hast du alles in einem. Singen, tanzen, spielen. Und das ist ein Ausbildungsberuf. Und wir können uns das zwar nicht leisten, aber die vergeben auch Stipendien. Aber mach doch erstmal diesen Workshop. Und dann habe ich diesen Workshop gemacht. Und es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Und die sind dann auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, wir würden dich gerne zu einer Stipendiumsprüfung einladen.
Ach, cool.
Und dann bin ich zu einer Stipendiumsprüfung gefahren und habe dann auch ein Teilstipendium bekommen, weswegen ich mir das dann auch Gott sei Dank irgendwie leisten konnte. Und bin dann erstmal diesen Weg eingeschlagen. Und
welchen Job hättest du erlernt, wenn deine Mutter da nicht auf dich zugekommen wäre?
Also da ich immer super sprachaffin war, also durch meinen Vater halt Englisch ja und dann hatte ich Spanisch und habe ein Latinum gemacht, wollte ich Lehrer werden.
Lehrer?
Also ich wäre sonst Lehrer geworden.
Welche Richtung so?
Na, Englisch, Latein, ja, vielleicht auch Sport, mal gucken, aber eher so sprachenaffin.
Ach, krass. Okay, aber dann bist du zur Stage School Hamburg gegangen. Mhm. Da hast du deine Musical-Ausbildung gemacht.
Genau.
Wie lange geht sowas?
An sich geht das 3 Jahre, aber ich war ein krasser Rebell. Ich habe abgebrochen.
Ah ja.
Ja, total.
Weil?
Weil ich mich verletzt habe. Und das war eigentlich gar nicht so super schlimm, aber es hat halt in mir so eine Spirale ausgelöst. Oh Gott, was, wenn das im Berufsleben passiert? Dann kannst du deine Miete nicht zahlen, dann fällst du aus. Was machst du dann? Und das hat mich dann quasi wieder so auf Null zurückgesetzt. Und ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Und habe dann erstmal ein Jahr Auszeit gemacht.
Darf ich fragen, was es für eine Verletzung gewesen ist?
Ich bin ausgerutscht beim Tanzen und habe mich gezerrt. Mhm. Und so eine Zerrung ist jetzt nichts Dramatisches, aber natürlich dauert das einfach ewig, bis das verheilt ist.
Mhm.
Und die Schule hat sogar gesagt, hey, ist gar kein Problem, ne? Du kannst ja trotzdem alle anderen Kurse weitermachen. Aber irgendwie wollte ich nicht mehr. Mhm. Und dann ging ich wieder zurück in dieses Mindset, okay, weil ich habe halt schon ein starkes Sicherheitsbedürfnis eigentlich, weil meine Eltern haben sich halt früh getrennt und ich bin dann halt bei meiner Mutter aufgewachsen und es ist nicht so, dass es uns nicht gut ging, aber es war halt immer so, ja, relativ knapp. So, und sie hat wirklich alles dafür getan, dass alles möglich ist, aber ich habe seitdem halt wirklich dieses starke Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit. Tolle Karriere auf jeden Fall, kann ich weiter
gerade sagen. Ja. Kommt im deutschen Schlager.
Ja, und aber habe dann quasi erstmal so eine Auszeit gebraucht und habe dann erstmal ein FSJ gemacht. Ich habe dann ein Jahr für die Diakonie in Hamburg gearbeitet und Menschen ihre Tabletten gebracht oder...
Was, glaube ich, auch richtig cool ist fürs Leben, dass du einfach auch mal in so einer wirklich, ich möchte jetzt sagen, das soll gar nicht abwertend klingen, in so einer bodenständigen Geschichte einfach mal drin bist, voll, um das Leben auch einfach wertzuschätzen.
Ne? Voll. Also ich habe mich hauptsächlich um einen Jungen mit Muskelschwund gekümmert und habe den quasi durch seinen Schulalltag begleitet, habe ihm beim Schreiben geholfen, bin mit ihm halt aufs WC gegangen und habe halt wirklich ihn tagtäglich begleitet. Und wenn er Ferien hatte, dann bin ich zu älteren Leuten nach Hause und habe ihnen Geschichten vorgelesen und so und habe halt wirklich nochmal einen ganz anderen Blick so aufs Leben bekommen. Vor allem nach diesen anderthalb Jahren Musical-Ausbildung, in denen man total oder in denen ich total abgehoben bin. Mhm. Also das kann ich jetzt auch in der Retrospektive sagen. Ich war total überzeugt von mir, was natürlich auch wichtig ist. Also wenn man zu Castings geht, sollte man sich nicht klein fühlen, sondern man muss natürlich immer die beste Version von sich irgendwie an den Tag legen und verkaufen und man will ja den Job dann auch haben, ist halt sehr kompetitiv, so, ne? Und es hat mich irgendwie nicht zu einem besseren Menschen gemacht, habe ich dann gemerkt in dem Moment, und deswegen war dieses Jahr Auszeit wirklich total gut für mich.
Gab's da jemanden, der gesagt hat, Junge, komm mal wieder runter, weil es so ein bisschen so klingt, als ob du das Gefühl hattest, du seist ein bisschen zu hoch?
Also es war meine Schauspieldozentin, die gesagt hat, hey Daniel, du bist wirklich gut, aber du musst aufpassen, dass du, wenn du in einen Raum reinkommst, dass das Selbstbewusstsein ist, aber dass es nicht rüberkommt wie eingebildet sein oder abgehoben sein. Und das hat mich dann wirklich total getroffen, weil ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin. Also ich bin auch total unsicher an vielen Momenten und fühle mich nicht groß und nicht stark und aber habe mich da wirklich total verloren in dieser Welt. Und mittlerweile ist das natürlich ganz anders. Ich bin auch älter und hab Sachen erlebt und aber das war einfach gut und wichtig für mich damals. Auch wie gesagt, wie du gesagt hast, auch nochmal einen ganz anderen Blickpunkt aufs Leben zu kriegen. Absolut, weil wenn man in dieser Musikbubble ist, in dieser Theaterbubble und abends große Show und Applaus
das,
und
das
so.
Ist eine große Scheinwelt
das,
auch am Ende,
das
ne?
Natürlich auch. Und es gibt aber noch eine ganz andere Welt. So und die gibt es auch. Und die habe ich ein bisschen vergessen.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe erkannt, dass ich natürlich trotzdem weiterhin Musik machen möchte, war mir aber nicht bewusst, ob ich das aktiv auf der Bühne machen will. Und habe dann Musik studiert nochmal.
Das hatte ich mir aufgeschrieben, das war, habe ich auch noch nie gehört, populäre Musik und Medien hast du studiert.
Genau, ich habe Popular Music studiert und Medienwissenschaften. Krass. In Paderborn, lustigerweise. Ich bin dann quasi wieder
Paderborn
nach Hause.
Paderborn hat eine Uni?
Ja, natürlich, Paderborn ist eine Uni, eine Studentenstadt.
Ich fahre da gleich mit meinem Videopraktikanten Marc nächste Woche hin.
Ja, bitte mach das. Ja. Also ihr müsst dann unbedingt zum Dreihasenfenster.
Dreihasenfenster.
Ja, nein, das ist wirklich ein Ding. Da muss man mal hin. Das habe ich meinem Mann auch, als er zum ersten Mal dann da war, auch erstmal gezeigt.
Und trotzdem, Paderborn ist so schön, ihr habt euch für Freiburg im Breisgau entschieden. Ja. Aber gut, jetzt driften wir gerade ab. Das besprechen wir vielleicht nachher nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber du hast dich dann für Gesang entschieden, aber das waren dann auch erstmal eher englische Titel, oder?
Also prinzipiell studiert man das, um später dann in die Veranstaltungsbranche zu gehen, Konzertorganisation, zu Plattenlabels zu gehen. Und das machen auch wirklich viele damit. Ich habe aber währenddessen schon angefangen, selber Texte zu schreiben, in einem kleinen Theater wieder zu spielen, Tanzunterricht zu geben, Gesangsunterricht zu geben. Und das hat sich wirklich dann so aufgebaut, immer weiter. Und dann hatte ich sogar schon ein Gespräch mit einer großen Musical-Firma, dass ich da quasi in die Creative Assistance mit reingehe. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, aber Daniel, willst du nicht zumindest noch einmal irgendwie so ein paar Wochen als Sänger so richtig irgendwie auf eine Tour gehen oder so? Mach's doch noch einmal, bevor du dann an den Tisch dich klebst. Und meinte ich, ja, aber was denn? Und dann meinte sie, hier, AIDA sucht gerade Sänger, weil sie war schon mit denen unterwegs. Geh doch einfach zum Casting und dann guckst du, was passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da jetzt hin. War dann in Hamburg, habe da vorgesungen und dann haben sie mir halt direkt einen Vertrag angeboten.
Das heißt, da ist man dann also dauerhaft auch für eine gewisse Zeit auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es gibt natürlich so Sachen wie Gastkünstler, also die sind dann so eine Woche da, das mache ich auch mittlerweile. Aber damals habe ich mich quasi auf so ein Duo beworben. Dann mein Partner war dann in dem Fall Kevin Neon, den ich dann kennengelernt habe auf dem Schiff. Und das war ein 3-Monats-Vertrag. Und das größte Problem an der Sache war, dass ich dann meiner Mutter beichten musste, dass ich an Weihnachten nicht zu Hause bin.
Okay, ja, krasse Geschichte.
Und das war, glaube ich, das, ja, ich weiß, total belastend, aber...
finde ich wirklich krass. Für Eltern, glaube ich, ist es wirklich
ja,
eine
traurige
Geschichte.
Ja, für meine Mom war das auch
so,
nicht
ne?
so einfach, weil Weihnachten ist halt, seitdem mein Großvater auch nicht mehr da ist, halt so total wichtig auch für meine Oma und für meine Mama, so uns im Dreiergespann, dass wir da immer zusammen sind. Und das war halt das einzige Jahr, jetzt auch im Nachhinein, wo ich halt nicht zu Hause war. Da war ich halt dann in Mexiko. Mhm. Weil die haben mir dann direkt ein
weihnachtliches Klima und
ich
so.
Ich weiß, nicht? Total ja, schön. Ja. Und ja, die haben direkt gesagt, nächste Woche würde dieses Safety Training losgehen, weil man muss ja dann richtig durch verrauchte Tunnel kriechen, sich von irgendeinem Helikopter hochheben lassen. Man braucht ja dann einen Seefahrerschein, wenn man so lange als Crew an Bord ist. Weil du bist nicht nur als Künstler an Bord, sondern du hast halt wirklich auch Crew-Status. Mhm. Das heißt, bei Notfällen, Sicherheitsübungen bist du dann da halt nicht als Gast, sondern halt wirklich als Teil des Schiffes. Mhm. Und das war super aufregend. Und dann ging es auch schon im November los.
Okay, also ich stelle es mir einerseits total interessant vor. Klar, du bist jedes Mal irgendwie an einem anderen Ort, aber ich stelle es mir irgendwie auch, ich kann es mir auch einsam vorstellen.
Ja, weswegen ich auch nie so super lange Contracts, also Verträge gemacht habe. Ich habe dann auch ein paar Monate später meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und
auf dem Schiff?
Nein, der hat mich auf einer anderen Bühne gesehen. Okay. Aber
er war quasi ein Fanboy.
Er war... Nein, ich habe nichts mit Fans.
Auch das thematisieren
das
wir später
nochmal. Voraus. Nee, gar nicht. Also er hat mich auf der Bühne gesehen und fand mich halt irgendwie gut und vielleicht auch hübsch, keine Ahnung. Aber per se wollte er mich jetzt nicht kennenlernen, weil dieser Beruf des Darstellers natürlich auch sehr behaftet ist mit Ideen, wie so ein Mensch lebt und wie so ein Mensch auch ist. Ja. Und ich glaube auch, er... Vielleicht dachte ich, wäre ein bisschen so wie diese Person, die ich da spiele, aber das bin natürlich nicht ich, sondern ist ja eine Figur. Mhm. Aber wir haben uns dann danach auf so einem Event getroffen und haben so ein bisschen gequatscht und dann hat's halt gefunkt. Und ich habe nie längere Verträge gemacht als so 3 Monate, 2 Monate. Und mittlerweile bin ich auch eher nur noch als Gastkünstler so eine Woche da oder zwei. Okay.
Genau, also du hattest dann deine Arrangements auf Kreuzfahrtschiffen, bei so Dinnerveranstaltungen.
Genau, Dinnershows. Ich bin dann auch zum Europapark gekommen und das denkt man sich ja nicht. Also da gibt's nicht nur Achterbahnen, die machen halt auch Musicals, die machen große Dinnershows, Galas.
Allein auch richtige Preise. Ne?
Also Preise, also das ist ja Awards. Wirklich Wahnsinn, was da alles halt hintersteckt. Und hätte ich gar nicht gedacht, also ich war auch nie so ein riesiger Freizeitpark-Fan, so war auch noch nie im Europapark bis zu dem Zeitpunkt. Und das Spannende ist, weil manchmal fragen mich Menschen, okay Daniel, du warst hier und da und wie passt das alles zusammen? Die Frau, die mich damals für AIDA gecastet hat, die war mal Sängerin im Europapark. Mhm. Und die hat mich dann da empfohlen und daraufhin haben die mich angerufen und zu einem Casting eingeladen. Und so ging das weiter und dann war ich im Europapark und da hat mich dann Jay Kahn quasi gefunden und wir haben über Team 5 gesprochen. Und
das war dann der Startschuss quasi für die erste Boyband im deutschen Schlager, kann man das so sagen?
Vielleicht auch, ja. Also deswegen ist es irgendwie total cool, weil ich merke, ich habe so viele verschiedene Kapitel, so viele Puzzleteile, aber die fügen sich irgendwie total gut zusammen. Mhm. Im Nachhinein.
Wie war die Zeit bei Team 5 für dich? Weil das war ja so, ich möchte mal sagen, auch so der... Erstmal ein kleiner Durchbruch im deutschen Schlager für dich, oder?
Ja, also ich habe natürlich vorher auch schon meinen eigenen ersten Schlagersong released, Besser geht nicht. Das war wirklich genau ein paar Wochen vorher, bevor ich dann announced wurde als neues Mitglied. Aber das mit Team 5 ist natürlich einfach krass. Mhm. Also ich habe dadurch so viele crazy Moments gehabt, also sei es von Fernsehshows, Schlagerboom, Fernsehgarten, immer wieder sonntags, denn sie wissen nicht, was passiert. Top-10-Album, Arena-Tour mit Schlagernacht der Stars, auf einmal vor 20.000 Leuten. Also das hat auch mir so viel geholfen. Also als Künstler, als Performer jetzt per se, ich hatte nie wirklich Stage-Fright, ich hatte nie so richtig Angst, auf der Bühne zu stehen. Aber wenn man Also wenn ich jetzt alleine auf einmal vor 20.000 Leuten hätte performen sollen, ne? Dann wäre mir, glaube ich, richtig, da hätte ich, glaube ich, mir die Hosen voll gemacht. Aber das Tolle an so einer Band ist ja auch einfach, dass man sich sowohl die Freude teilt, aber natürlich auch den Stress irgendwie auch teilt und man sich da gegenseitig wirklich auch helfen kann und Stress irgendwie abnehmen kann. Und das ist einfach toll, weil das hätte ich auch nicht, also ich mache Musicals und ich weiß, ich funktioniere gut im Team, aber das ist natürlich auch nochmal was anderes. Darüber haben Jay und ich auch am Anfang gesprochen. Er meinte, ich weiß, du machst Solo-Sachen und so, aber kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass wir zu fünft auch performen und wir alle gleichwertig auf der Bühne stehen? Und ich wusste, dass ich das kann, aber war selber einfach auch noch krass von mir überrascht, wie gut ich das auch einfach kann und wie viel Spaß mir das macht.
Jetzt bist du ja aber auch als Solosänger sehr erfolgreich unterwegs. Letztes Jahr großes Debütalbum rausgebracht. Seitdem auch wirklich tolle Singles. Romeo an Julian zum Beispiel, Dominik und ich. Das sind ja Titel, das sind Statements für Liebe, für Akzeptanz, für Vielfalt. Und es ist schon was überraschend Neues im deutschen Schlager, ne? Also man kann ja schon sagen, dass der Schlager an und für sich noch recht, konservativ aufgestellt ist. Das ist schon eine gute, aber auch mutige Nummer, ne?
Ist das Feedback, was ich kriege? Also für mich ist es per se nichts Verrücktes, weil...
Absolut, für mich jetzt auch nicht, aber es ist was ganz Neues.
Ich sag einfach nur von mir aus, ich wollte halt einfach meine Geschichten erzählen so, und meine Liebesgeschichten sind halt einfach ein bisschen anders als jetzt per se die Geschichte von Marianne und Herbert. So, aber sie sind deswegen nicht weniger romantisch oder nicht weniger aufregend und schön. Und ich habe dann auch Feedback bekommen, so Mensch, oh wie toll, endlich mal, das hat letztens jemand bei TikTok geschrieben, gay-coded Schlager, also einfach schwule Liebesgeschichte in einem Disco-Fox, wie toll. Und dann gibt's natürlich Leute, die sagen, ja, aber das hat doch zum Beispiel Michelle, hat doch auch einen Song über Romeo und Julian gemacht und das hat doch ganz gut funktioniert, also tu mal nicht so, als wäre das jetzt irgendwie so schwierig. Und dann denke ich mir immer, also vergleichen wir das gerade wirklich? Also ich liebe ja Michelle, ne? Ich liebe sie. Ja. Ist meine Queen einfach. Mhm. Ich freue mich auch schon auf ihre Tour. Ich habe schon Karten geholt.
Abschiedstour.
Aber sie ist halt einfach eine der größten Schlagerkünstlerinnen in Deutschland, hat eine riesige Fanbase, hat eine tolle Plattenfirma, hat eine Community, die das halt auch pusht und ist aber natürlich auch einfach eine heterosexuell liebende Frau, also die jetzt per se nicht queerfeindlich angegriffen wird. Also natürlich funktioniert das vielleicht besser als bei jemandem, der jetzt neu ist, der einfach offen schwul ist, der nicht eine große Plattenfirma hat und da einfach versucht, auch bei Radiosendern erstmal sich zu etablieren. Ne? Und es ist einfach so, es gibt Sender, die das auch überhaupt nicht spielen und das ist auch gar kein Bashing oder so.
Kommt da eine Begründung zurück? Weil es ist ja schon, also was ich sagen möchte ist, ich finde es schon traurig, dass man das so als Statement immer noch so hinstellen muss, dass es was Besonderes ist, ne? Wenn du eben diese Vielfalt in dem Titel ansprichst.
Ich merke ja selber, dass manchmal Leute irgendwie genervt sind von Wörtern wie Diversity und Vielfalt und Bunt und Regenbogen und was weiß ich. Für mich ist es halt einfach meine Wahrheit, die ich halt einfach erzähle. Und wie gesagt, für mich ist das auch ganz unaufgeregt an sich, aber ich merke natürlich durchs Feedback, nee, das ist irgendwie total aufregend. Es gibt kein direktes Feedback, nein. Aber ich merke natürlich, ob Leute besser geht nicht spielen und dann aber zum Beispiel diesen Titel halt nicht. So. Und ob zum Beispiel auch von einer Fernsehsendung teilweise länger kein Feedback kommt, aber wenn wir dann so eine Nummer reinsenden, wirklich innerhalb von 2 Tagen eine Absage kommt und dann fragt man sich natürlich, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Weil eigentlich, klar, die dürfen nicht sagen, das ist uns zu schwul. Also, weil dann würden die halt gecancelt. Aber ja, und ich finde es halt einfach komisch, weil Menschen sagen dann so Sachen wie, ja, aber es ist auf einmal überall und alles ist nur noch mit Regenbogen und alles ist jetzt nur noch bi und pan und trans und schieß mich tot. Und ich denke mir so, naja, das ist vielleicht das Gefühl, was ihr habt, aber es ist halt nicht so. Denn nicht mal 10% der erwachsenen Bevölkerung auf der ganzen Welt sind überhaupt queer oder schwul oder lesbisch. Das heißt, es sind immer noch 90%, die einfach heteronormativ durch die Welt spazieren. Und wenn ich rausgehe, sehe ich auch primär immer noch Mann und Frau, die Händchen halten und so. Und juckt mich ja nicht. Also ist doch toll,
soll jeder
wenn Leute
machen, wie
halt...
Er denkt.
Absolut, ja, ist doch einfach schön, wenn absolut. Leute verliebt sind. Und das ist, glaube ich, eher die Geschichte, die ich erzählen will, dass wie schön das doch einfach sein kann, verliebt zu sein. Mhm. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch schon von Plattenfirmen und Managements, mit denen ich im Gespräch war, auch schon so Sachen gehört wie, ja, aber wir fänden es halt cool, wenn du in einem Interview vielleicht nicht über deinen Mann sprichst, oh, sondern krass. Das vielleicht eher...
Wow, das ist eine Ansage.
Ja, da vor allem, weil ich da nicht...
Wie scheiße ist das denn?
Ja, ich weiß.
Gibst du das als Feedback auch so zurück?
Da das am Telefon...
Weil das ist ja schon, also das ist ja schon ein, also ein Spruch, der ziemlich frech ist, finde ich. Ne?
Ja, er ist frech und er ist auch einfach total fies.
Respektlos,
und ich denke dann halt so weiter. Ich so, was soll denn mein Mann denken, wenn ich dann im Interview mir eine Freundin ausdenke oder... So wie die sich das gewünscht haben.
Weil du ja auch wirklich offen zu deiner Sexualität stehst.
Ja, eh. Und ich mir denke, die Leute müssen nur einmal auf mein Instagram gehen und dann gibt's ein Foto von unserer Hochzeit und so. Also wir sind seit 7 Jahren zusammen. Wir sind seit 4 Jahren verheiratet. Also das ist auch alles schon öffentlich. Wie komisch wäre das denn, wenn ich auf einmal nichts dazu sage? Und ich meine jetzt auch nicht, dass ich in den Raum reingehe und sage, hallo, ich bin Danny, ich bin übrigens schwul. Mhm. Also darum geht's ja gar nicht. Es geht eher darum, wenn wir jetzt ein Interview haben und du sagst, Daniel, wie sieht's in der Liebe aus, läuft's? Dass ich dann sowas sagen darf, wie, oh, wir hatten gerade, mein Mann und ich hatten Jahrestag und wir fliegen jetzt nächste Woche in Urlaub oder so. Thema beendet. So, aber dem ist nicht so. Also dem ist auch teilweise auf Social Media nicht so. Also es wird... Ich weiß gar nicht, ob man darüber reden darf hier, aber... Also
es wär in der Tat ist es eine Frage, die ich mir auch jetzt vor dem Interview gestellt habe, weil ich mir vorstellen kann, gerade auch mit deiner Offenheit in Social Media bekommst du sicher auch die ein oder anderen unangenehmen Nachrichten. Und dafür ist das Internet ja leider auch bekannt, dass man sich wirklich jedes Recht herausnimmt an Unverschämtheit. Was magst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
Also... Das Gute auch an Team 5 ist, dass ich dadurch auch gelernt habe, wie es ist, so Online-Hate zu bekommen. Denn haben wir mit der Band viel bekommen. Wir haben ja wirklich krasse virale Videos gehabt und dann hatten wir da Millionen Views. Und so funktioniert halt einfach der Algorithmus. Irgendwann kommt man aus seiner eigenen Follower-Bubble raus und wird halt reingespült in irgendwelche Profile von Leuten, die vielleicht gar nichts mit Schlager, gar nichts mit Boyband, nichts damit zu tun haben. Und leider, die sich dann zu Menschen, die sich berufen und verpflichtet fühlen, ihre Meinung zu teilen, auch wenn niemand danach gefragt hat. Und ist für mich immer spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich etwas nicht gut finde, swipe ich einfach weiter.
Absolut, ja.
Also ich würde niemals die Energie verschwenden oder die Zeit, mir jetzt so einen Text dazu überlegen und mich über irgendwas aufzuregen. Und
das ist ja wirklich so ein Phänomen. Ich würde mir niemals die Zeit nehmen, jemandem zu sagen, oh, das mag ich nicht oder das finde ich scheiße. Ich würde ja wirklich, wenn, dann auch einfach nur ein Kompliment da lassen und hey, wie schön und dann einfach weitergehen.
Ja. Und es gibt auch Leute, die das machen, die dann sagen, hey, ist nicht meins, aber cool, dass du das machst. Zum Beispiel.
Ja.
Und damit kann ich auch was anfangen. Aber mit so Sachen wie, lasst unsere Kinder in Ruhe. Das ist zum Beispiel so ein...
Gerade mal überlegen, was damit gemeint sein soll.
Ja, offen, schwul, lebendes Paar oder ich glaube, da ging es um CSD, Christopher Street Day, wo ich performt habe. Und dann wirklich, lasst unsere Kinder in Ruhe. Und das ist halt einfach so...
Völlig irre.
Einfach, so irre, weil ich mir denke, wer hat sich denn ausgedacht, dass irgendwie Kinder... schwul werden, nur weil sie jetzt mich auf dem CSD sehen oder so. Mhm. Also funktioniert ja so schon mal nicht die Logik, weil ich bin aufgewachsen in einer total heteronormativen Welt. Ich habe den Fernseher angemacht, dann war Mann mit Frau zusammen, haben 2,5 Kinder bekommen. Mhm. Egal in welchem Song, ist ja normal, haben wir besprochen, 90% auf der Welt sind halt so. Mhm. Aber ich bin ja trotzdem so geworden, wie ich bin. Das heißt, es ist da oder nicht und es hat nichts damit zu tun, welche Musik man hört oder welchen Künstler man jetzt sieht. Das Einzige, was vielleicht passieren kann, ist, dass sich ein schwules Kind, ein lesbisches Kind vielleicht nicht so alleine fühlt. Mhm. Und das hätte ich mir zum Beispiel damals gewünscht, dass es irgendwie Leute gibt, die so sind wie ich. Und so, ich musste damals erst auf ein Konzert gehen in Köln von Lady Gaga, um zum ersten Mal gefühlt andere schwule Männer zu sehen und zu sehen, wie selbstbewusst und cool und nicht voller Scham, die halt auch sind. Weil also für mich war das lange ein Geheimnis, vor dem ich halt total Angst hatte, dass das jemand rausfindet. Weil mein Vater ist halt Soldat, kommt aus so einer super konservativen englischen Kleinstadt und ist halt so ein richtiger, ja, Mann. So. Und ich glaube auch, wenn ich daran denke im Nachhinein, dass er sich das nicht gewünscht hat per se. dass ich jetzt schwul bin.
Wie waren die Reaktionen von deinen Eltern damals auf deinen...
Also meine Eltern waren ja getrennt und mit meiner Mutter bin ich halt wirklich super, super eng. Und ich habe das dann irgendwann, ich habe das eh schon gewusst, habe auch schon mit so einem Nachbarsjungen mal geknutscht, so, da war ich 12, glaube ich. Und der Moment war dann so mit 14, dass ich irgendwann mit ihr sprechen wollte, weil ich einfach...
Krass früh auch schon.
Ja, aber ich habe es halt wirklich versucht. Ich hatte dann auch eine Freundin und so und ich habe wirklich alles versucht, um meine Eltern nicht zu enttäuschen, weil ich einfach so krass Angst davor hatte, dass die mich nicht mehr lieb haben oder so. Und auch, was mein Umfeld denkt. Weil wenn du das einmal aussprichst, dann, das ist ja die Macht von Sprache auch. Also Dinge, die ausgesprochen werden, werden ja dann auch teilweise Realität. Und du kannst es nicht zurücknehmen. Und ich dachte, okay, auch im Schulumfeld, also wenn ich das jetzt sage und das dann alle wissen, ist es dann in der Umkleide vielleicht blöd? Ich fand das eh schon blöd in der Umkleide. Ich stand da immer so in der Ecke und hatte Angst, dass irgendjemand vielleicht irgendwas denkt oder sagt. Und dann wollte ich mit meiner Mutter sprechen und habe gesagt, ja, ich muss dir was erzählen. Das war eigentlich wirklich cool. Dann hat sie gesagt, du musst mir gar nichts erzählen, ich weiß schon alles.
Ach krass, ja.
Wenn du willst, können wir darüber reden. Wenn du nicht möchtest, müssen wir auch nicht. Aber beste ich will Antwort. Nur eins, dass du weißt, ich liebe dich so, wie du bist und es ist alles okay und wir kriegen das hin.
Beste
so.
Antwort. Ja.
Aber sie hat auch gesagt, und was Papa angeht, wenn du möchtest, kannst du es jetzt sagen. Wenn du möchtest, kann ich es ihm sagen. Wenn du möchtest, musst du es auch noch gar nicht sagen und ich sag's ihm auch nicht. Und ich habe dann quasi noch 4 Jahre gewartet, bis ich es ihm gesagt habe. Weil, ja, ich einfach gedacht habe, nee, ich warte einfach noch ein
bisschen. Meinst du, er hat sich was gedacht vorher vielleicht?
Ich glaube schon. Also ich war ja, also let's be real, so, ich hatte zwar keine blondierten Haare damals, aber ich war schon in der Ballettschule, ich habe Fußball gehasst. Also alle Klischees, wo Leute immer mitdenken, dass Sexualität damit zusammenhängt, ist ja nicht unbedingt so. Ja. Meine Mutter hat auch Fußball gespielt und hat Puppen gehasst, aber ist hetero geworden oder war hetero. Aber klar, ich war ein Fan von Britney Spears und habe quasi alle Klischees erfüllt von einem kleinen Jungen, der jetzt irgendwie nichts macht wie die anderen Jungs. Aber ich glaube, er wollte es halt nicht so wahrhaben. Und als ich es ihm gesagt habe, hat er gesagt, dass es okay ist, aber ich habe ja gemerkt, dass es nicht so ist und habe dann auch einfach so mitbekommen von, ich hatte dann meine erste Trennung, also ich habe mich von meinem ersten Freund getrennt und dann war ich zu Besuch bei meinem Vater und haben alle gesagt, ja, was ist denn mit Daniel los, der ist so traurig und dann hat er halt gesagt, ja, seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht, so, und das war dann so ein Moment, wo ich so dachte, okay, das wäre ja jetzt der Moment gewesen, um zu sagen, also um das einfach so ganz normal nebenbei zu sagen. Und da habe ich halt gemerkt, nee, ich glaube, er ist noch nicht ready. Und meine Familie in England war auch nicht ready. Als ich das gesagt habe, haben sie erstmal gesagt, okay, aber bitte bring niemals jemanden mit. Also wir möchten nicht, dass du mit jemandem hier bei uns schläfst oder so. Was auch total verrückt ist, weil...
Ja, also verletzende Antwort, finde ich einfach, ne?
Ja, also. Und jetzt sehr unangenehm hier. Vor allem, weil ich habe ja auch eine deutsche Familie und ich habe auch deutsche Großeltern. Und als ich dann mit meiner deutschen Oma darüber geredet habe, hat sie halt gesagt, das ist so unverständlich, wie du das als Oma sagen kannst, weil du ja weißt, du stößt dein Enkelkind damit weg. So, also, ne? Und ich meine, du bist erwachsen, ich bin erwachsen. Und man sollte ja meinen, dass man als erwachsener Mensch so ein bisschen auch mal Abstand nehmen kann von einer Gesamtsituation und sich überlegen kann, okay, wie reagiere ich jetzt am besten? Vor allem, da war es ja noch nicht mal eine Face-to-Face-Situation, sondern es war so über Telefon. Ja, und das hat, glaube ich, schon was mit mir gemacht, dass ich auch erstmal den Kontakt zu England so ein bisschen verloren habe. Aber, und das ist jetzt im Nachhinein schön, jetzt ist alles okay. Also ich war jetzt mittlerweile auch mit meinem Mann schon da und sie haben ihn kennengelernt und sie haben sich auch dafür entschuldigt und das...
Es gibt jetzt kein angespanntes Verhältnis mehr.
Es gibt gar kein angespanntes Verhältnis. Ich glaube, sie lieben ihn fast schon mehr als mich. Also sie lieben ihn wirklich richtig
doll. Was ja auch wirklich zeigt am Ende, mein Gott, es kommen zwei Menschen zusammen und in welcher Konstellation, es ist ja auch so scheißegal, also dass man sich deswegen dann auch so eine Rübe macht und Das ist so unverständlich einfach, ne?
Ja, weil, also das ist ja auch so eine Sache, die erlebe ich oft, dass, also schwule Liebe wird immer so super krass sexualisiert. Mhm. Also alle denken dann immer sofort, okay, aber bist du jetzt die Frau und bist du jetzt der Mann? Und also so super krass klischeebehaftete Aussagen, wo ich mir denke, ich frag euch doch jetzt auch nicht, was, also erstens gibt's das ja nicht, aber zweitens, wieso ist das so? Also es juckt mich doch nicht, was ihr im Schlafzimmer macht. So, der Fokus sollte doch eigentlich darauf sein, boah toll, also Dani, sagen die, Dani ist verliebt. Ist doch toll. Boah, Dani ist verlobt, Dani ist verheiratet. So, also das ist doch eigentlich das, worum es geht, dass man irgendwie jemanden findet, mit dem man sein Leben verbringen will.
Und wer es am Ende ist, ist dann ja völlig wurscht, ne?
So.
Liebe im Herzen ist entscheidend und nicht die Person als solche.
Ja, und ich meine, du weißt das, ich weiß das, aber für manche da draußen ist es halt irgendwie super schwer zu akzeptieren.
Gab's mal bei Social Media eigentlich eine negative Nachricht, gegen die du mal juristisch vorgegangen bist?
Nö, aber es gibt einige, wo ich das bestimmt machen könnte. Also ich habe mal.
Gibt's so die krasseste Nachricht, wo du sagst, das ist an Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten?
Dass wir bringen Schlagstöcke mit oder wir kommen mit Bomben. So, das war mal, und das war so super banal eigentlich. Ich habe nur so ein Werbevideo für einen Auftritt für die Gay-Wiesen.
Ja.
Denn ich mache nicht nur CSDs, sondern auch so schwule Oktoberfeste und so. Übrigens auch witzig, dann kommen so Kommentare wie, ja, ihr wollt dazugehören, aber dann macht ihr da euer eigenes schwules Oktoberfest. Warum macht ihr das? Und dann denke ich mir, naja, ich will mal sehen, dass, man fühlt sich einfach nicht sicher. Also, da Händchen halten, wir reden allein über die Straße. Ich mache das teilweise auch nicht. Ich kann gar nicht mehr gerade Sätze reden. Mhm. Aber ich zeig nicht immer meine Liebe mit meinem Mann, weil ich muss immer gucken, okay, wo sind wir eigentlich gerade? Ist das jetzt gerade cool? Können wir kurz Händchen halten? Kann ich ihm jetzt einen Abschiedskuss geben oder so? Und das ist natürlich auch bei so Partys oder so. Klar wollen wir dazugehören und wir sind Teil der Gesellschaft, aber man braucht immer noch so Safe Spaces und dafür gibt's zum Beispiel dann einfach auch ein schwules Oktoberfest, wo dann auch keiner schief guckt, wenn man mal Händchen hält oder sich ein Busserl gibt oder zusammen tanzt oder so, weil das ist halt einfach okay. Und ich habe dann halt so ein Werbevideo gemacht, wo ich nur gesagt habe, yo Leute, am Tag XY bin ich bei den Gay-Wiesen, kommt alle vorbei, die Person, ich bin da und das wird geil. So. Und wirklich, innerhalb von wenigen Stunden hatte ich da fast 500.000 Views. Und das habe ich ja schon erklärt. Auf einmal kommt man dann in Bubbles, mit denen man nichts zu tun hat. Und dann wurde es immer mehr. Und normalerweise stelle ich keine Kommentare aus, aber irgendwann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn. Also das, weil es nur noch richtig krasse Sachen waren. Ne? Und das Krasseste war dann halt so wirklich mit Morddrohungen und Bomben und Schlagstöcke und so. Aber halt, ja, und per se triggert mich das gar nicht. Ich fände es schlimmer, wenn jemand sagt, Mann, du kannst ja nicht singen. Aber das würde mein Ego verletzen. Aber dass es wirklich einfach Homophobie da draußen gibt, das habe ich akzeptiert. Und das verletzt mich per se jetzt nicht. Aber das war dann halt einfach krass.
Ich finde es ja trotzdem mega, dass du da so offen bist, auch bei Social Media. Und dass du damit mit dem Thema wirklich ganz, ganz entspannt und offen umgehst. Apropos Social Media. Also ich habe ja die letzten Tage und Wochen auch mal ein bisschen deinen Social Media Kanal bei Instagram studiert. So, jetzt muss ich mal fragen, Daniel. Ich zeig's gerne mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich mache hier mal die Beleuchtung ein bisschen heller.
Mach mal.
So, Marc, Praktikant, Videopraktikant. Sieht man das gut, ja? So, dieses Selfie. Du hast geschrieben, dieses Selfie hat dafür gesorgt, dass du die meisten Likes bekommen hast. Kannst du dir denken, warum?
Ich kann mir schon denken, warum.
Ja, sag mal.
Was hat jemand geschrieben? Jemand hat geschrieben, Sex sells, Daniel.
Sex sells.
Das hat jemand geschrieben.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was die Person meint, denn ich habe wirklich, wie auch in dem Foto stand, einfach nur gesagt, es gibt nichts Schöneres als ein heißes Bad.
Ja.
Ja, ich bin aber doof. Ich hätte eigentlich den Link zu meiner neuen Single direkt dazu packen sollen.
Absolut. Aber es ist also, es ist uns allen auf jeden Fall auch in der Redaktion aufgefallen, dass es eine gewisse, dass man darüber spricht. Ich glaube, das ist dir bei der Aufnahme des Fotos und als du es hochgeladen hast, auch klar gewesen.
Ja, klar.
Aber, also, dass sowas dann aber auch die meisten Likes bekommt, ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Findest du nicht?
Es zeigt einfach nur, dass ich mir eine ganz besondere Community erarbeitet habe die letzten Jahre. Und naja, ich habe mich natürlich per se gefreut, weil ich weiß einfach, dass ich jetzt einfach eine große queere Community habe, die mir folgt und die meine Lieder hören und die sich, die zu meinen Auftritten kommen und so. Und das war halt eine lange Zeit nicht so. Also als ich angefangen habe, war ich auch noch nicht so mutig, dass ich halt über Dominik und mich singe. Oder
das ist eine reale Geschichte auch,
das ja? Ja, das ist eine reale, also das. Romeo und Julia natürlich nicht. Mhm. Also da gab es andere Namen, aber Dominik gab es wirklich. Nein. So. Ich habe zum Beispiel damals während meiner Musical-Ausbildung in Hamburg in der Wunderbar gearbeitet, Shoutout. Das ist die älteste schwulen Bar auf dem Kiez. Mhm. Und ja, so wie ich es im Song besinge, kam der dann halt einfach mal da rein. Mhm. Und dann habe ich dem erstmal einen Gin Tonic gemacht. So. Aber es ist halt schon länger her, weil dann sagen Leute, wo ist der Dominik heute? Oder irgendjemand hat geschrieben, das wird nichts mit Dominik und dir. Und dann dachte ich, nee, ist auch nichts geworden, weil mein Mann heißt nicht Dominik, aber das ist halt eine Geschichte von früher. Also warum darf man darüber nicht singen? Ja. Genau, das heißt, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen, ich konnte ein bisschen erwarten, wie die Reaktion ist, aber das fand ich halt schon ein bisschen lustig. Mhm. Also weil es ja, da ist keine große Arbeit hineingeflossen. Das Foto war ein Knips. Und manchmal bastelt man Videos und Announcements und überlegt sich irgendwelche Sachen und die guckt dann keiner. Mhm.
Aber so wissen wir jetzt seit Social Media auch. Andere Story gewesen, du bist nicht auf Dating-Plattformen unterwegs. Sorry, Guys, wie du es geschrieben hast. Ja.
Nee, weil also
das, aber es gibt echt viele Fakes auch von dir.
Es gibt viele Fakes auf Facebook, auf TikTok, auf Instagram. Aber, und das per se, klar, das finde ich super blöd, vor allem für meine Fans, weil die dann irgendwie angeschrieben werden von diesen Leuten, aber da stecken ja teilweise nicht mehr echte Menschen hinter, das sind ja dann Bots oder so, ne, aber ich muss immer wieder sagen, Leute, es gibt nur dieses Profil, ich würde euch nie nach Geld fragen, bitte passt auf euch auf, aber das mit den Dating-Plattformen ist halt schon lustig, also das ist schon ein paar Mal passiert, dass ich dann irgendwie bei Tinder bin oder bei Grindr, das ist so eine Dating-App nur für schwule Männer, dass dann da irgendwie ein, vor allem Die nehmen dann so Fotos aus meinen Stories oder so. Also dann, das heißt, die haben so tagesaktuell dann irgendwie einen Screenshot gemacht. Und aber wie gesagt, 27 hat dieses Fake-Profil mich dann gemacht. Das fand ich dann wieder schön.
Naja, siehst du, also hat dann ja auch
das positiven Nebeneffekt. Das ist schon ein bisschen länger her.
Das ist jetzt also vielleicht für einige Menschen noch interessant, die Frage, jetzt haben wir dich oben ohne im Bad gesehen. Für 2026, was sind da so die nächsten optischen Steps?
Unten ohne? Nein,
Ich gehe vielleicht noch auf eventuelle Fragen der Zuschauerschaft
ein. Naja, 2026 ist eigentlich schon voll. Also ich glaube, da gibt es gar keine Zeit mehr für oben ohne, unten ohne Bilder. Aber nee, ich freue mich. Also jetzt kommt erstmal die neue Single. Die wird gar nicht schwul. Die ist wirklich so
komplett. Wie heißt der neue Titel?
Der neue Titel heißt Nie mehr ohne dich.
Okay.
Und das ist wirklich, wenn ich ihn so beschreiben müsste, natürlich, ihr kennt mich, ist tanzbar, aber ist wirklich romantisch und wirklich schön und es könnte wirklich so ein, oh, weißt du noch, Herbert, das war unser
Song. Schön, dass du Herbert gesagt hast.
Ja, ja. Herbert oder Achim oder
Waldemar
und Waltraud. Und nee, ist wirklich einfach ein schöner Liebessong. Okay. Und
wann kommt der raus?
Der kommt jetzt im Februar.
Ach cool,
der kommt jetzt im Februar raus und ich mache natürlich weiter ein Musical. Hairspray läuft noch bis zum Sommer in Darmstadt. Mhm. Ich bin mit einem Boyband-Musical auf Tour. Schneewittchen und die 7 Boybands.
Cooler
da
Titel.
Da gibt es 90s Music und es wird einfach ganz cool. Und ja, Kreuzfahrtschiff, alles.
Termine, ja,
ich bin die ganze Zeit unterwegs. Aber ich bin natürlich auch wieder hier in Berlin. Mhm. Und da müsst ihr auch vorbeikommen, denn ich spiele wieder in der Bar Jeder Vernunft. Mit
Mega Location.
Oh, what a night. Mega Location.
Mega Location kann man schön sitzen, dabei auch noch essen und trinken.
Ja, wirklich und, cool. Und Ort. Euch besingen lassen von vier adretten Männern.
Schön, also es geht weiter voran. Mal die Frage ist, dein letztes Album, dein Debütalbum ist jetzt also anderthalb Jahre zurück. Mhm. Gibt's da Planung? Gibt's was Neues, was Großes?
Also, ich würde jetzt erstmal Singles machen.
Mhm.
Weil
nichts überstürzen.
Nichts überstürzen, naja, und auch die Zeit, in der wir leben. Mhm. Halt, also Alben werden heutzutage nicht mehr so häufig gemacht, klar, von so ganz großen Acts natürlich, aber an sich ist ja die Zeit, in der wir leben mit Streaming und das ist ja sehr kurzlebig mit TikTok, das ist ja alles irgendwie, die Songs werden immer kürzer und irgendwie die Aufnahmebereitschaft von Menschen wird immer kürzer, wir leben an diesem Handy und eigentlich schade, weil früher gab es noch so Songs, die gingen 7 Minuten, 11 Minuten und so, aber die Zeit ist halt irgendwie vorbei und ich hätte schon Lust auf ein Album, aber ich glaube, ich würde das dann eher so ganz thematisch machen. Also ich würde mal was anderes machen als Schlager.
Ja. Hast du schon eine Idee?
Ja, ich habe schon eine Idee. Denn also
wir hören.
Ursprünglich bin ich bin ich ja mit so Leuten wie Roger Cicero und Michael Bublé und so aufgewachsen.
Mega. Ich liebe
so
Michael Bublé auf dem Konzert. Er ist ja sensationell.
Toll. Und Roger Cicero, Frauen regieren die Welt, das singe ich auch immer, wenn ich jetzt auch Galas mache und so, das kommt einfach super gut und das ist halt so eine Liebe von mir, so Jazz und Jazz. Swing und ich hätte halt Lust, ich habe jetzt dieses Schlageralbum gemacht, ich mache auch weiterhin Schlagersongs, aber so einfach auch für meine Fans oder so, das zu haben, einfach so was ganz Besonderes, so ein Album mit, keine Ahnung, 10 Tracks oder so, wo ich dann wirklich die geilsten Dinger singen. Mac the Knife und Feeling Good und New York, New York und was weiß ich. Ja. Also das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber ich will es nicht jinxen, aber das wäre natürlich ein Träumchen von mir.
Hört sich gut an. Also ich muss dir echt sagen, tolles Gespräch gewesen. Das gibt mir vor allem auch, nach dem, was du gesagt hast, echt nochmal einen anderen Einblick in deine Musik. Sehr viel Gefühl, sehr viel Offenheit, dafür möchte ich dir danken. Und mir danke, dass du uns so auch mit in dein Leben ein bisschen eingeführt hast auch gerade.
Klar.
Wirklich sehr sympathisch. Bevor wir hier abbrechen und abschließen, am Ende einer jeden Podcast-Folge gibt es ja noch die Frage für unsere Keiner ist schlagerfrei Playlist, für die Spotify-Playlist.
Ja.
Da musst auch du dir jetzt einen Titel aussuchen.
Ja.
Einer, der dich geprägt hat, den du bis heute magst. Es darf nur halt kein eigener Titel von dir sein.
Ach, schade.
Tut mir leid.
Also ein Song, der mich geprägt hat. Große Liebe von Michelle.
Ah ja, große
ich liebe
Michelle.
Diesen Song,
okay,
ich
warum?
Liebe ihn. Ich habe damals in Hamburg gelebt und eine gute Freundin von mir wurde von ihrem Freund rausgeschmissen und dann habe ich sie erstmal aufgenommen bei mir und dann sie fand Schlager schrecklich und ich fand Schlager cool und mochte Michelle halt schon immer und dann haben wir halt einfach irgendwann Musik laufen lassen, dann kam dieser Song und sie fand den so lustig. Sie meinte, Dan, das ist schon so ein bisschen verrückt, oder? Weil sie singt, du bist meine große Liebe, du weißt es nur noch nicht. Schon ein bisschen creepy, so ein kleiner Stalker-Moment. Und dann dachte ich so, hä, so habe ich das noch nie gehört. Ja. Und es ist Samstagnacht, heute werde ich ihn wiedersehen. So, es ist so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen eine kleine Stalker-Geschichte. Und ich finde es lustig und ich liebe es, wie sie den Song singt. Er ist ein toller Disco-Fox und ich schreie mir da immer die Seele aus dem Leib.
Werde ich gleich nochmal reinhören.
Ja, große Liebe von Michelle.
Daniel Johnson, toller Mann, großartiger Mensch und hört euch die Musik an, da steckt richtig viel Leben dahinter. Ich wünsche dir alles Gute erstmal für das neue Jahr, vor allem ganz viel Gesundheit, das ist immer am wichtigsten.
Dir auch.
Und dass es vor allem sehr erfolgreich weitergeht. Daniel Johnson.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte.
Keiner ist schlagerfrei.
Der neue Podcast von Radio Paloma. Jetzt abonnieren bei Instagram, Facebook und TikTok.